Ja, schön mal mit klarer Sicht zu euch zu sprechen, ohne das Stativ vor der Nase. Und auch für unsere Online-Zuschauer wird es noch klarer heute durch die neue Kamera. Ich begrüße auch euch ganz herzlich. Und vielen Dank an dieser Stelle für diese ganze Technik an unser Technikteam da hinten. Ihr habt viel Zeit, denke ich, damit verbracht, das alles hier einzurichten. Vielen Dank euch. Ich möchte die Predigt einleiten mit einem Gedicht vom deutschen Theologen und Dichter Otto Riedmüller. Ihr kennt mit Sicherheit Auszüge aus diesem Gedicht, schon mal von dieser Kanzel bestimmt gehört. Ich möchte das einmal vorlesen, es hat 4 Strophen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank, lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund, mach woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen, das Friedenstor der Ewigkeit in deiner Burg. Sind wir geborgen, durch dich gestärkt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh, du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Was hier in dieser letzten Strophe betont wird, das stille Werden vor dem königlichen Walten Gottes, das ist das Thema unseres Textes heute. Ihr dürft Römer 9 aufschlagen. Und wir schauen uns heute die Verse von Vers 19 bis Vers 29 an. Ich werde aus der Elberfelder 2006 lesen, wie immer. Da schreibt Paulus ab Vers 19: Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der ganzen Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth aus uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Wir haben letzten Sonntag über die Verse 14 bis 18 nachgedacht, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, ob Gott in seinem erwählenden Handeln ungerecht sei. Und Paulus, er schreibt diese Verse insbesondere an die Israeliten und er verteidigt die Gerechtigkeit Gottes vor dem Volk Israel, die Paulus an dieser Stelle vorwerfen könnten, dass es ungerecht sei, wenn Gott nicht alle Israeliten rettet. Paulus, er hat seinen Lesern gezeigt, was für ein großes Erbarmen es von Gott ist, dass er überhaupt Menschen rettet. Und wir haben dann daraus gelernt, dass es ein schwerwiegender Irrtum ist, wenn Menschen das Erbarmen Gottes als Ungerechtigkeit deuten und Gott in seiner Wahl ihm Ungerechtigkeit vorwerfen. Wir haben im Vers 18 dann gelesen, dass Gott in seinem Willen die Freiheit hat, sich des einen zu erbarmen und den anderen zu verstocken. Und wo Paulus jetzt im Vers 18 diese Wahrheit vermittelt hat, könnte der Leser jetzt wieder eine ähnliche Frage stellen wie im Vers 14, die Paulus jetzt wieder im Vers 19 seinen Lesern vorwegnimmt. Und das Ziel mit diesem Text ist, von Paulus all diese Vorwürfe der Ungerechtigkeit Gottes zum Schweigen zu bringen. Wir werden jetzt im ersten Teil des Textes sehen, in den Versen 19 bis 23, wie Paulus durch rhetorische Fragen seinen Zuhörern, also insbesondere den Israeliten, den Mund verbietet, irgendwelche Vorwürfe dieser Art vor Gott hervorzubringen. Und dann wird Paulus im zweiten Teil diese Wahrheit nochmal mit den Zitaten aus dem Alten Testament untermauern. Und wir sehen in diesem ersten Teil, da zeigt Paulus den Juden, wer Gott ist. Und im ersten Teil zeigt Paulus uns, wer Gott ist, indem er Gott als den Schöpfer, den Töpfer beschreibt. Und im zweiten Teil zeigt Paulus uns, wer wir sind. Das sind also diese zwei Teile dieses Textes. Wir sehen zuerst, wer Gott ist, und dann sehen wir, wer wir Menschen sind. Und Paulus möchte uns durch diese Verse bewusst machen, dass wir vor dem allmächtigen Gott, was solche Vorwürfe angeht, zu schweigen haben. Wir beginnen jetzt im Vers 19, wo Paulus diese Frage stellt, die in den Köpfen seiner Leser entstanden sein könnte, wo er sagt, du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wir haben aus Vers 18 verstanden, dass Gott in seinem Willen frei ist, wenn er verstockt und wen er sich erbarmt. Paulus hat gesagt im Vers 18, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Es passiert in dieser Frage also, was Gott will. Und die Frage, die sich dann dem Leser hier stellt, richtet sich an den Willen Gottes und heißt sinngemäß, wenn Gott den Pharao zum Beispiel, den Paulus vorher genannt hat, wie kann Gott den Pharao überhaupt noch tadeln, wenn der Pharao dem Willen Gottes hier nicht widerstehen kann? Paulus zitiert hier also wörtlich diese Frage, wer kann seinem Willen widerstehen? Das ist eine rhetorische Frage. Und die Antwort auf diese Frage heißt niemand. Das heißt, in dieser Frage steckt die Aussage, niemand kann dem Willen Gottes widerstehen. Gottes Wille in der Frage der Errettung ist unwiderstehlich. Das sagt diese Frage. Am Ende werden unterm Strich also nur die gerettet, die Gott retten will, und die gerichtet, die Gott richten will. Diese Gedanken stecken in dieser Frage, und im Vers 20 reagiert Paulus jetzt auf diese Frage und sagt, ja freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Und jetzt müssen wir zuerst einmal festhalten, dass Paulus mit diesem ja freilich, o Mensch, den Gedanken in dieser Frage bestätigt. Der Leser sagt mit dieser Frage, dem Willen Gottes kann ja sowieso niemand widerstehen. Und Paulus, er bestätigt diesen Gedanken mit, ja freilich, o Mensch, das ist so. Dem Willen Gottes kann keiner widerstehen. Und aufgrund dieser Argumentation von Paulus hier ab Vers 18 müssen wir sagen, dass Gott alleine in der Frage der Errettung derjenige ist, der in seinem Willen frei entscheidet. Gott ist derjenige, der in der Frage der Errettung den freien Willen hat und nicht der Mensch. Unser Wille ist nicht frei, wenn wir seinem Willen nicht widerstehen können. Es passiert, was Gott will. Und obwohl genau das der Punkt von Paulus hier in dieser Frage des Willens ist, behaupten viele Christen das Gegenteil. Sie sagen, der Mensch hat einen freien Willen und Gott kann meinem Willen nicht widerstehen. Freunde, wenn das so ist, dann müssen wir uns einmal überlegen, was das für das Wesen Gottes bedeutet. Wenn wir Menschen frei entscheiden und Gott unserem Willen nicht widerstehen kann, dann sind Gott in der Frage der Errettung die Hände gebunden. Dann ist Gott unfähig, Menschen zu retten, die nicht wollen, weil seine Macht und sein Einflussbereich beim Willen des Menschen aufhört. Dann ist Gott nur ein armer Bittsteller, der zum Menschen ankommt und bitte, bitte macht: Willst du nicht auf mein Gnadenangebot positiv reagieren? Willst du dich nicht für mich entscheiden? Nein? Och Mann, schon wieder einer, der nicht möchte. Das ist die Situation Gottes. Wenn Gottes Wille nicht unwiderstehlich ist. Wenn wir so von Gott denken, wie wollen wir dann von Gott erbitten, zum Beispiel unsere Angehörigen zu retten, die von ihm nichts wissen wollen? Gott muss dann auf unsere Bitte antworten und sagen: Tut mir leid, aber ich habe deinem Papa das Heil angeboten und der will einfach nicht. Ich kann da leider nichts mehr für dich machen. Aber wenn du an einen Gott glaubst, dessen Willen niemand widerstehen kann, nur dann können wir tatsächlich im Glauben von Gott erbitten, dass er Menschen rettet, die ihn ablehnen. Und genau deswegen beantwortet Paulus diese Frage hier im Vers 20 mit einem ganz anderen, mit einem viel mächtigeren Gottesbild, als es wir Menschen haben. Dem Menschen, der Gott zur Rede stellen möchte oder ihn als ungerecht darstellen möchte, dem sagt Paulus hier im Vers 20: Wer bist du, dass du dieses Wort nimmst gegen Gott? Ist dir eigentlich klar, wer du bist und wer Gott ist? Und in dieser Frage steckt die Aussage, dass du als Mensch nicht in der Position bist, in dieser Weise deine Stimme gegen Gott zu erheben. Du darfst an dieser Stelle den Mund gegen Gott nicht aufmachen. Das steckt in dieser Frage. Paulus hat den Leser, der diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellen würde, als jemanden dargestellt, der hier als ob Gott jetzt auf die Anklagebank setzt. Und hier ab Vers 20 dreht Paulus den Spieß um und er zeigt uns, in welcher Position wir Menschen sind und in welcher Position Gott ist. Paulus schreibt weiter im Vers 20: Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Das sind jetzt wieder zwei rhetorische Fragen, mit denen Paulus eine gewisse Wirkung in seinen Lesern erzielen möchte. Und um diese Wirkung zu verstehen, ist es hilfreich, sich diese Fragen einmal einfach zu beantworten. Was ist die Antwort auf die erste Frage? Wird das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Die Antwort ist nein. Tontöpfe reden nicht. Der Ton kann nicht reden. Das, was der Töpfer da formt, das ist tote Masse. Er redet nicht, der Ton, er widerspricht nicht, er ist weich und er fügt sich einfach still und widerstandslos der formenden Hand des Töpfers. Der Ton, er lässt einfach an sich geschehen, was der Töpfer macht. Und so wie der Ton nichts zu seiner Form sagt, so haben wir auch nichts zu sagen zu der Frage, warum der eine ein Gefäß zur Ehre und warum der andere ein Gefäß zur Unehre ist. Das ist Gottes souveräne Schöpfermacht. Das ist seine schöpferische Freiheit. Und jetzt müssen wir hier wieder berücksichtigen, Paulus, er redet oder schreibt insbesondere zu den Juden. Und wenn Paulus hier vor den Juden dieses Bild des Töpfers verwendet, dann wird es in den Gedanken eines Israeliten klingeln, weil er dieses Bild des Töpfers aus dem Alten Testament bereits kennt. Und zwar hat Gott dieses Bild des Töpfers im Alten Testament nicht nur einmal in Bezug auf sein Volk Israel angewendet. Und diese Verse erinnern einen Juden dann sehr wahrscheinlich an den Propheten Jeremia, wo Gott die Arbeit, seine Arbeit mit dem Volk Israel mit der Arbeit eines Töpfers vergleicht. Und diese Verse möchte ich einmal vorlesen. In Jeremia 18, Abvers 1, da lesen wir Folgendes. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit seiner Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kann ich nicht mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen, niederzureißen und zugrunde zu richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Ein Jude also, der das Alte Testament kennt und im Römerbrief von Paulus hier diesen Vergleich jetzt mit dem Ton und Töpfer liest, der wird sich an diese Illustration aus dem Propheten Jeremia erinnern. Und Paulus, er konkretisiert dieses Bild hier im Römerbrief etwas und er macht mit der Frage im Vers 21 klar, dass es ihm hier nicht um das Volk Israel als Ganzes geht, sondern um Individuen, um einzelne Personen aus dem Volk Israel. Paulus hat vorher den Juden klargemacht, dass nicht alle Israeliten auch Auserwählte zur Errettung sind. Und deswegen zeigt Paulus hier mit dieser Illustration, dass Gott als Töpfer die Macht hat, über jeden einzelnen Israeliten zu entscheiden, ob er ein Gefäß zur Ehre oder zur Unehre aus ihm macht. Und mit diesem Verständnis im Hinterkopf gehen wir jetzt nochmal an diese Frage im Vers 20. Wird das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Damit sagt Paulus also einem Juden, du bist nicht in der Position, Gott einen Vorwurf zu machen, wenn er einen Israeliten auserwählt und den anderen nicht. Der Ton macht dem Töpfer keine Vorwürfe. Es wäre genauso, als wenn jemand Gott zur Rede stellen würde und sagen würde, Gott, warum hast du mir blonde Haare gegeben und nicht schwarze wie dem anderen? Es ist genau die gleiche Frage. Wir würden diese Frage vielleicht unseren Kindern beantworten, ja, Gott wollte dich so haben. Punkt aus. Diese Frage, oder genau so muss Gott sich auch vor uns Menschen nicht rechtfertigen, warum er den einen rettet und den anderen nicht. Wohin Paulus die Juden also und auch uns mit diesem Zitat oder mit diesen Zeilen hinführen möchte, ist genau das, wohin Gott Hiob am Ende seines Buches geführt hat. Hiob, er meinte, Gott zur Rede stellen zu dürfen. Er meinte, gegen Gott aufstehen zu können und zu sagen, Gott, jetzt erklär mir bitte mal, warum ich so zu leiden habe, warum mir all das geschieht. Und Gott antwortet Hiob nicht direkt auf seine Frage, sondern er antwortet Hiob mit einer Demonstration seiner Macht im Kapitel 39. Und dann kommen wir in Kapitel 40, Vers 1 zu dieser Aussage, und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten? Der Gott zurechtweist, er antworte darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet und ich will es nicht mehr und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Genauso wie Hiob, so müssen wir auch an dieser Stelle in Römer 9 vor dem souveränen Walten Gottes demütig den Hut ziehen und bekennen, dass wir Geschöpf sind und Erschöpfer. Wir haben unsere Hand auf den Mund zu legen und uns davor zu hüten, in dieser Frage Gott einen Vorwurf zu machen. Und damit wir verstehen, warum wir nicht das Recht haben, Gott Vorwürfe zu machen, möchte ich noch einmal auf Römer 3 verweisen, wo wir sehen, was eigentlich unsere Ausgangssituation als Menschen ist vor Gott. Paulus hat dort die Schuldigkeit aller Menschen bewiesen und er hat im Vers 19 gesagt, in Römer 3, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Das ist das Resümee aus den ersten drei Kapiteln, wo Paulus uns hinführt. Wir Menschen, wir sind alle verdorben, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Deswegen haben wir nichts hervorzubringen und nichts zu unserer Verteidigung und Entschuldigung hervorzubringen. Unser Mund muss vor dem Gericht Gottes verstummen. Paulus hat sowohl Juden als auch Griechen quasi damit ihrer Sünde überführt und damit allen Menschen den Mund gestopft. Jeder Mensch versteht, ich habe Gottes Gericht verdient, ich kann zu meiner Entschuldigung nichts hervorbringen und so wie unser Mund in Römer 3 quasi verstopft wurde, so muss er auch in Römer 9 verschlossen bleiben. Paulus hat in Vers 21 dann weitergefragt, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Paulus sagt hier, dass Gott Gefäße zur Ehre oder zur Unehre aus derselben Masse macht. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist bei allen gleich. Gott hat nur diese eine sündige Masse zur Verfügung. Aus derselben Masse macht Gott. Es ist dieselbe Masse an Sündern, die Paulus in Römer 3 beschrieben hat. Und aus dieser Masse errettet Gott einige und richtet andere, was Paulus hier dann als Gefäß zur Ehre oder zur Unehre beschreibt. Wir haben in der Schriftlesung das Gleichnis aus Matthäus 20 gehört, von den Arbeitern im Weinberg. Der Weinbergsgärtner, er bezahlt die Arbeiter quasi ungleich. Er gibt ihnen allen einen Denar, also einen Tageslohn, obwohl einige von ihnen nur ein paar Stunden gearbeitet haben. Er ist also zu einem gütiger als zu anderen, und als dann Protest kommt von denen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, sagt ihnen der Gärtner ab Vers 13, er antwortete und sprach zu ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Der Weinbergsgärtner, er sagt hier in diesem Gleichnis: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, wie mir gefällt? Damit sagt Jesus, dass Gott, was seins ist, nach seinem Ermessen austeilen kann. Von dem, was sein ist, muss Gott niemandem etwas geben. Er hat freie Verfügung darüber. Er hat die Freiheit, dem einen etwas zu geben und dem anderen nicht. Freunde, die Errettung, die Gott für uns gewirkt hat, ist seine Errettung. Er hat seinen Sohn geopfert. Es ist seine Errettung. Wir als Geschöpfe sind seine Geschöpfe. Er hat uns geschaffen. Und damit hat Gott die Freiheit, mit dem Seinen zu tun, was ihm gefällt. Gott tut damit kein Unrecht, wenn er Menschen in der Frage der Errettung ungleich behandelt, weil sie niemand von uns verdient hat. In diesem Punkt macht Paulus hier deutlich, wenn er uns das Beispiel vom Töpfer zeigt, die Masse des Tons, die Gott in den Händen hält, das ist seine Masse, das sind seine Sünder. Es sind seine Geschöpfe und es ist seine Errettung. Diese Frage von Paulus hier im Vers 21 muss also eindeutig mit Ja beantwortet werden. Gott hat als Töpfer und Schöpfer absolute Macht, mit seiner Schöpfung und seiner Errettung zu tun, was ihm gefällt. Und Paulus, er schließt seine Argumentation über diese souveräne Freiheit Gottes jetzt mit den Versen 22 und 23. Er schreibt dort: Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Diese Verse sind von der Übersetzung her nicht einfach, und ich habe da in der Vorbereitung meine Mühe mit gehabt, deswegen muss ich euch jetzt nochmal mit ein bisschen Grammatik und so ärgern. Wenn wir hier den Vers 22 lesen, dann beginnt Paulus diesen Satz mit: Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen. Und das hört sich so an wie ein Bedingungssatz. Es hört sich so an, als wenn jetzt gleich folgen wird, also wenn Gott den einen Langmut erzeigt, dann, das erwarten wir als ob in diesem Text, ja, wir erwarten hier einen Bedingungssatz. Wenn Gott das eine, dann auch Gott das andere. Aber dieses dann, also die Auflösung dieser Bedingung, die folgt da nicht. Und deswegen ist es etwas irreführend. Und diese Verse 22 und 23, sie sind kein Bedingungssatz, sondern eine Frage. Im griechischen Text, da steht am Ende von Vers 23 ein Fragezeichen. Und die Elberfelder zum Beispiel, sie lässt dieses Fragezeichen einfach weg, womit es keine Frage mehr ist. Die Schlachter 2000, sie übersetzt dieses oder sie zitiert dieses Fragezeichen, viele anderen deutschen Übersetzungen nicht. Und was die Absicht von Paulus mit dieser Frage ist, das ist mir erst klar geworden, als ich den Hinweis bekommen habe, mal in die englischen Übersetzungen zu schauen. Und dazu habe ich euch ein paar Folien vorbereitet. Ihr könnt einmal die erste Folie einblenden. Ich habe hier euch heute mal drei englische Übersetzungen mitgebracht. Und wenn ihr hier einmal auf die Folie schaut, ihr müsst jetzt nicht den ganzen englischen Text lesen, sondern die ersten Worte ab Vers 22, das ist jetzt die King James Version. What if God? Was, wenn Gott? So übersetzt es hier die King James und sie setzt das Fragezeichen am Ende von Vers 24. Also diese Übersetzung formuliert es als Frage und zwar als eine in gewisser Hinsicht hypothetische Frage. Was, wenn Gott so handelt? Und damit erübrigt sich auch der letzte Teil eines Bedingungssatzes. Das ist hier nämlich gar nicht notwendig, weil genau das, so bin ich der Meinung, die Absicht von Paulus ist. Und wenn wir jetzt einmal die nächste Folie nehmen, das ist die English Standard Version, da übersetzt sie genauso, what if God und so weiter, und sie setzt das Fragezeichen wieder am Ende vor Vers 24. Und dann die letzte Folie, das ist die New International. Sie teilt diese zwei Verse oder diesen einen Satz, also in der Urschrift ist Vers 22 und 23 eigentlich ein Satz, aber der Verständlichkeit halber macht jetzt die New International, sie teilt das auf in zwei Fragen und jede dieser zwei Fragen beginnt dann mit diesen Worten What if God und setzt dann das Fragezeichen dahinter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach diesem Prinzip der NIV aus dem Englischen mal ins Deutsche übersetzen, dann würde Vers 22 bis 24 ungefähr so lauten, ihr könnt es ausblenden, dann würde es so heißen, was, wenn Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind? Was, wenn das so ist? Und was, wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen? Was, wenn das so ist? Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie diese Verse also als so eine Frage formuliert in den Kontext passen, dann sehen wir, dass Paulus schon vorher in den Versen nur Fragen gestellt hat. Die erste Frage war, warum tadelt er noch? Dann wer hat seinem Willen widerstanden? Wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Und an diese Fragen reiht sich jetzt auch diese letzte Frage in Vers 22 bis 23, womit Paulus einfach fragt, was ist denn, wenn Gott die Gefäße des Zorns mit viel Langmut erträgt und an anderen Gefäßen sein Erbarmen zeigt? Was ist dann? Wo ist das Problem? Und nach dieser Frage erwartet Paulus einfach, dass nichts mehr kommt. An dieser Art der Fragestellung merken wir, was das Ziel von Paulus ist, seine Leser einfach ruhig zu stellen, indem er ihnen klar macht, es gibt überhaupt kein Problem mit der Wahl Gottes zum Heil. Und damit hat Paulus mit dieser Frage in Vers 22 bis 23 genau das gleiche Ziel, wie mit den Fragen davor, nämlich die Vorwürfe gegen die Souveränität Gottes zum Schweigen zu bringen. Und deswegen erschließt sich mir hier aus diesem Kontext, dass diese Lesart von Vers 22 und 23 die beste ist. Schauen wir jetzt mal etwas mehr ins Detail dieser Verse hinein. Vers 22 spricht über die Gefäße des Zorns, also über die Menschen, die verloren gehen, und Vers 23 über die Gefäße des Erbarmens, also die Menschen, die gerettet werden. Und um diese Verse jetzt richtig zu verstehen, fragen wir uns einmal, was tut Gott an den Gefäßen des Zorns und was tut Gott an den Gefäßen des Erbarmens in Vers 23? Zuerst Vers 22. Hier steht: Gott ist willens, seinen Zorn und seine Macht zu erweisen an diesen Gefäßen des Zorns. Dieser Satz beschreibt erstmal nur die Art und Weise, wie Gott etwas tut. Das heißt, dieser Satz sagt, Gott tut etwas, während er willens ist, seinen Zorn zu erweisen. Aber was tut er? Was tut Gott? Was steht da? Hier steht, er erträgt diese Gefäße mit viel Langmut. Das tut Gott. Während Gott willens ist, seinen Zorn zu erweisen, erträgt er die Gefäße. Willens, seinen Zorn zu erweisen, ist nicht Hauptsatz, das ist nur beschreibend. Und Gott erträgt die Gefäße mit viel Langmut, das ist der Hauptsatz. So, und dann lesen wir hier weiter im letzten Satzteil, dass diese Gefäße, die Gott mit viel Langmut erträgt, zum Verderben zubereitet oder bestimmt sind, wie andere Übersetzungen es sagen. Was hier im Vers 22 nicht steht, ist, wer oder was sie zubereitet hat. Das steht da nicht. Hier steht nur, die Gefäße, die Gott mit Langmut erträgt, die sind zubereitet. Wer oder was sie zubereitet hat, steht da nicht. Hier steht auch nicht, dass sie zuvor bereitet sind. Hier steht nur, dass sie bereitet sind oder bestimmt sind. Und jetzt können wir einmal Vers 22 mit Vers 23 vergleichen. Im Vers 23 beginnt jetzt Paulus, über die Gefäße des Erbarmens zu sprechen. Und er sagt hier weiter, und wenn Gott handelte, oder andere Übersetzungen sagen, kundtut. Und hier müssen wir schon einmal innehalten und feststellen, an den Gefäßen des Erbarmens tut Gott etwas kund. Er tut etwas tatsächlich, er handelt. Gott macht etwas an ihnen. Und auch weiter lesen wir hier im Gegensatz zu Vers 22, dass er die Gefäße, also Gott die Gefäße des Erbarmens, zuvor bereitet hat. Hier sehen wir, dass Gott tatsächlich der Handelnde an den Gefäßen des Erbarmens ist. Und Paulus, er ist in seiner Grammatik hier bewusst sehr präzise. Er sagt nicht, dass der Gottlose von Gott zur Verdammnis bestimmt ist. Er sagt aber, dass die Gläubigen zur Herrlichkeit bestimmt sind. Er sagt nicht, dass die Gottlosen zur Verdammnis vorher bestimmt sind. Er sagt aber, dass die Gläubigen von Gott vorher bestimmt worden sind zur Herrlichkeit. Gott handelt an den Gläubigen zur Herrlichkeit. Gott handelt aber nicht an den Ungläubigen, um sie aktiv zur Verdammnis zu zwingen. Damit ein Mensch die Verdammnis verdient, muss Gott ziemlich genau gar nichts tun. Er muss den Menschen einfach nur loslassen. Er muss ihn einfach nur dahin geben. Und dann geht der Mensch seiner Begierde nach in die Verdammnis. Und deswegen sagt Vers 22 auch nicht, dass Gott den Menschen zur Verdammnis bestimmt hat, weil der Mensch selbst die Ursache dafür ist. Es ist wichtig, das zu bemerken, weil Paulus mit diesen Versen hier die Frage aus Vers 19 beantwortet. Warum tadelt Gott, wenn keiner seinem Willen widerstehen kann? Wenn Gott Menschen zur Verdammnis vorher bestimmt oder zwingen würde, dann wäre diese Frage berechtigt. Dann könnten wir Gott zu Recht vorwerfen, warum tadelst du? Du zwingst uns ja zur Verdammnis. Paulus fragt mit diesen Versen, wo ist das Problem, wenn Gott die Gefäße des Zorns mit viel Langmut erträgt und den anderen sein Erbarmen zeigt? Und die Antwort muss sein, es gibt kein Problem. Es gibt keinen Grund, das Tadeln Gottes über die Ungerechten in Frage zu stellen. Es ist absolut gerechtfertigt. Im Vers 24 schließt Paulus dann an den letzten Gedanken dieser Frage an, indem er sagt, genauso wie Gott einige Gefäße zum Erbarmen vorher bestimmt hat, so hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Paulus hat in den vorangegangenen Versen über die Wahl einzelner Israeliten zum Heil gesprochen und sagt mit Vers 24 jetzt, genauso wie Gott einzelne Israeliten zum Heil erwählt hat, so wurden die Gläubigen aus allen Nationen durch den Willen Gottes vorher bestimmt und berufen. Und diese Wahrheit belegt Paulus jetzt mit nachfolgenden Zitaten aus dem Alten Testament. Wir werden jetzt sehen, wie Paulus sowohl uns Heiden als auch die Juden daran erinnert, wer wir Menschen sind. Wir lesen ab Vers 25, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Einmal kurz zur Historie des Propheten Hosea. Gott redet zum Propheten Hosea und er befiehlt ihm, eine Hure zu heiraten. Und nachdem Hosea diese Frau dann geheiratet hat, gebiert diese Frau Hosea drei Kinder. Und dann sagt Gott zu Hosea, die erste Tochter sollst du Jezreel nennen. Und dieser Name bedeutet Zerstreuung, eine Anspielung darauf, dass Gott sein Volk Israel zerstreut. Und nachdem die zweite Tochter geboren ist, sagt Gott zu Hosea, gib ihr den Namen Loruama, was bedeutet nicht erbarmen oder nicht geliebte, wie Paulus es dann hier in Römer 9 schreibt. Und dann bekommt Hosea von dieser dritten Frau, von dieser Frau einen Sohn als drittes und Gott sagt zu Hosea, nenne ihn Loami. Und dieser Name bedeutet nicht mein Volk. Also durch die Heirat Hoseas mit dieser Hure und die Geburt dieser Kinder veranschaulicht Gott, wie die Beziehung zwischen Israel und Gott aussieht. Gott sagt durch diese Geschichte dem Volk Israel, ihr seid wie eine Hure. Ihr habt fremden Göttern nachgehurt und dann sagt Gott durch die Namen dieser Kinder, dass Gott sein Volk für eine Zeit verstoßen hat und sie jetzt nicht mehr seine Geliebte sind. Sie sind jetzt nicht mehr sein Volk, bis Gott sich eines Tages dann wieder über Israel erbarmen wird. Das kündigt Gott auch oder Hosea auch in diesem Propheten an. Und Paulus, er zitiert jetzt hier in Römer 9 diese Namen der Kinder Hoseas, um die Juden quasi daran zu erinnern, Gott hat euch wegen eurer Hurerei für eine Zeit verstoßen. Ihr als Volk Israel, ihr seid jetzt gerade nicht Geliebte für eine Zeit und er wird sich über euch eines Tages wieder erbarmen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, in den Vers 24, da hat Paulus gesagt, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, wie auch in Hosea gesagt wird. Und dann bringt Paulus dieses Zitat aus Hosea. Das heißt, Paulus, er sagt den Juden damit, genauso wie ich mich über das verstoßene Volk Israel eines Tages erbarmen werde und sie retten werde, genauso habe ich mich auch jetzt über die Heiden erbarmt, die nicht mein Volk sind. Der Jude würde sich fragen, wieso erbarmt sich Gott über die Heiden? Die sind doch gar nicht sein Volk. Und Paulus sagt den Israeliten damit, hör mal zu, du bist auch im Moment nicht mein Volk und ich werde mich über dich erbarmen. Und genauso wie ich an dir handle, so handle ich jetzt an den Heiden. Paulus hat also dieses Prinzip aus Hosea auf die Heiden angewendet, um zu zeigen, dass er die Heiden genauso durch sein souveränes Erbarmen retten wird wie die Juden. Paulus muss mit diesem Zitat wieder das Denken der Juden korrigieren, die meinen, nur sie wären das auserwählte Volk. Und Paulus sagt ihnen mit diesem Zitat quasi, schau mal, was eure Propheten über euch sagen. Sie sagen, dass du im Moment verstoßen bist und nicht die Geliebte bist. Paulus bringt die Israeliten damit zum Schweigen, die meinen, es wäre unfair, wenn Gott nicht alle Juden rettet. Mit diesen Zitaten aus Hosea spricht Paulus über das Erbarmen Gottes für die Heiden und demgegenüber stellt er jetzt noch einmal das Erbarmen Gottes über Israel. Und das zeigt Paulus mit den Zitaten aus dem Propheten Jesaja jetzt. Paulus schreibt ab Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der ganzen Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Paulus, er zeigt den Juden jetzt aus Jesaja, was im Vorfeld schon er quasi im Vers 6 gesagt hat, wo er geschrieben hat, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Es ist egal, wie groß das Volk Israel ist, es ist egal, wie viele biologische Nachkommen Abrahams es gibt, nur diejenigen, an denen Gott sein Erbarmen zeigt, werden gerettet werden. Das sind diejenigen, die Paulus hier als Rest oder als Überrest aus Israel bezeichnet. Und dann sagt Paulus hier mit dem zweiten Zitat aus Jesaja, dass wenn Gott nicht gehandelt hätte, wenn er nicht mit Einzelnen aus dem Volk Israel Erbarmen hätte, dann hätte er so wie Sodom und Gomorra ganz Israel einfach vernichten müssen. Wenn Gott nicht so erbarmungsvoll wäre, dann hätte er genau das gemacht, was Mose gesagt hat, tilge uns alle aus deinem Buch des Lebens. Paulus sagt damit einem Juden, der im Vers 14 Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt hat, du willst Gerechtigkeit? Wenn ich dir Gerechtigkeit gebe, dann mache ich mit dem Volk Israel das, was ich mit Sodom und Gomorra gemacht habe, nämlich alle zu vernichten. Wenn ich an dir gerecht gehandelt hätte, dann gäbe es kein Israel mehr. Du hast deinen Mund zu halten und ehrfürchtig vor dem Erbarmen deines Gottes deinen Hut zu ziehen. Ich komme zum Schluss, möchte die Essenz des Ganzen noch einmal zusammenfassen. Also Paulus hat im ersten Teil des Textes durch einige Fragen und insbesondere durch dieses Bild des Töpfers und des Tons klargemacht, der Ton stellt den Töpfer nicht zur Rede. Der Ton schweigt und lässt gefügig an sich ergehen, was der Töpfer im Sinn hat. Er leistet dem Formen des Töpfers keinen Widerstand. Und mit diesem Bild möchte Paulus uns vor unserem souveränen Schöpfer zur Ruhe bringen, indem wir erkennen, wer Gott ist. All unsere menschlichen Argumente, all unsere Vernunftschlüsse, all unsere Gedankengebäude, all unsere Vorwürfe, auch alle unsere ungelösten Fragen, was den souveränen Willen Gottes angeht, die müssen sich an dieser Stelle einfach der Majestät unseres Schöpfers beugen. Im zweiten Teil ab Vers 24 hat Paulus uns daran erinnert, wer wir sind. Und wenn wir es mal ganz direkt mit den Worten Hoseas sagen würden, dann sind wir Menschen eine abtrünnige Hure, der Gott sein Erbarmen gezeigt hat. Und wie können wir es in dieser Position wagen, unseren Mund aufzumachen und Gott für sein Handeln zur Rede zu stellen? Wer das tut, der hat vergessen, wo er herkommt. Wer das tut, der hat vergessen, wer er ist. Und somit müssen wir uns unserer Position vor Gott bewusst werden. Und wir müssen wie Hiob sagen, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Psalm 46, Vers 11, sie fasst all diese Gedanken wunderbar in einem Satz zusammen. Das ist die Anwendung aus diesem Text, womit ich schließen möchte. Psalm 46, Vers 11, da steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der ganzen Erde. Amen. Wir singen jetzt das Lied, meine Seele ist stille in dir.